BR24 Medien.
Mit Nina Landhofer. Und mich hat diese Woche die Frage umgetrieben, was ist eigentlich los bei den Verlagen? Das Thema, das wurde mir so ziemlich auf dem Silbertablett serviert, in den Schlagzeilen des Branchendienstes Medieninsider zum Beispiel und anderswo. Sparstreit bei der SZ, hieß es da. Entlassungen beim Kölner Stadtanzeiger. Funke Verlagsgruppe kurz vorm Flächenbrand. Überall werden Leute gefeuert, so scheint es, und Honorare gekürzt. Was passiert denn da gerade? Warum brennt es so? Und was ist das für ein Zeichen, da wir doch gerade so viel über Medienvielfalt und Demokratie sprechen? Viele machen sich Sorgen und fragen, wie kommt man wieder raus aus dieser Spirale? Das habe ich versucht herauszufinden, und weil uns die SZ näher ist als die Funke-Gruppe oder der Kölner Stadtanzeiger, habe ich mit einem Betriebsrat der Süddeutschen Zeitung gesprochen, über die Stimmung in der Belegschaft, die Beweggründe und die Forderungen der Arbeitnehmervertretung. Zur Einordnung habe ich mir eine Medienforscherin dazu geholt und eine Kollegin aus dem Verlag Nürnberger Presse, die dort verantwortlich ist für die Volontärsausbildung. Also sie erzählt, wie sie mit den Herausforderungen umgeht. Aber fangen wir mit der Süddeutschen Zeitung an. Anfang der Woche wurden Sparpläne der SWMH, der Südwestdeutschen Medienholding, bekannt. Das ist die Mehrheitsgesellschaft der Süddeutschen Zeitung. Unter anderem, dass auch im redaktionellen Bereich Stellen gestrichen werden sollen. Und zwar nicht zu knapp. 30 Vollzeitstellen, verkündete der Betriebsrat. Mittwoch beruhigte die Chefredaktion in einer Konferenz, betriebsbedingte Kündigungen gäbe es nicht. Natürlich hätte ich gerne mit Verantwortlichen gesprochen, über die Schwierigkeiten der Verlage, die digitale Transformation zu meistern, über Strategien, Gefahren, darüber, was die Verlage vielleicht auch brauchen, damit die Medienvielfalt nicht darunter leidet. Meine Anfrage wurde leider abgelehnt. Dafür gab es ein schriftliches Statement der SWMH. Darin heißt es:
Ich kann Ihnen aber Folgendes mitteilen. Die Süddeutsche Zeitung steht so wie andere Medien auch vor wachsenden Herausforderungen im Printgeschäft. Während die Zahl der digitalen Abonnenten seit Jahren kontinuierlich wächst, ging die gedruckte Auflage zuletzt stärker zurück als erwartet. Die Süddeutsche Zeitung wird deshalb in geringem Umfang in den nächsten Monaten auslaufende Verträge von Redakteurinnen und Redakteuren nicht verlängern. Auch durch natürliche Fluktuation oder beispielsweise durch das Angebot von Altersteilzeit wird die Zahl der Stellen bis Ende dieses Jahres etwas niedriger liegen als heute. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht geplant.
Soweit also das Statement, das mir der Pressesprecher der Südwestdeutschen Medienholding geschickt hat. Wie aber ist die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Das habe ich mit Franz Kotteder besprochen. Er ist Betriebsrat bei der SZ. Auch wenn betriebsbedingte Kündigungen offenbar ausgeschlossen sind, glücklich ist der Betriebsrat natürlich nicht.
Nee, ganz und gar nicht. Betriebsbedingte Kündigung ist natürlich das eine. Natürlich will man sowas nicht, aber auslaufende befristete Verträge und keine Übernahmen von Volontären und überhaupt ein Stellenabbau von 30 Vollzeitstellen, das muss man immer bedenken, das sind 30 bis 35, 38 Köpfe vielleicht. Wir haben eine Teilzeitquote von 25%, wie die meisten größeren Unternehmen. Das ist eine ganze Menge Holz, und unser Geschäftsführer hat jetzt halt gesagt, ja, diese Zahl darf man jetzt nicht so eng sehen, bezieht sich auf das Gesamtbudget und so weiter. Fragen wir uns natürlich, warum gibt es dann eine Personalmengenplanung, in der diese 30 Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Ne?
Können Sie sich denn da gut vertreten von der Chefredaktion?
Ja, das ist eine komplizierte Frage natürlich. Ja. Also manche sind der Ansicht, dass viel zu wenig von Chefredaktionen getan wird. Man darf nicht vergessen, in welcher Situation die Chefredaktion steckt. Ja. Die muss natürlich die Vorgaben, die sie vom Aufsichtsrat und von der Geschäftsführung bekommt, durchsetzen, weil sonst ist sie ganz schnell wieder weg. Ja. Kann ja auch sein. Dann sucht man sich in der Geschäftsführung halt willfährige Leute. Also ich würde da jetzt der Chefredaktion gar nicht so wahnsinnig viel Vorwürfe machen. Aber wenn ich mir auch vorstellen könnte, dass man schon etwas offensiver den Personalstand verteidigt. Das ist ja nicht der erste Fall dieser Art. Wir haben in den vergangenen Jahren ja schon einige Leute verloren.
Wo liegen die Ursachen? Gab es Fehler im digitalen Umbau? Waren das irgendwie zu spät? Falsche Produkte? Ich weiß nicht was. Also ist da auch so eine Fehleraufarbeitung?
Ja, digital ist die SZ ja ungewöhnlich erfolgreich, also wesentlich erfolgreicher als viele Mitbewerber. Wir haben ja inzwischen fast eine Zweidrittel Abozahl an digitalen Abonnenten im Vergleich zur Print-Abozahl. Also das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Bloß mit einem Digital-Abo verdient man halt deutlich weniger als mit einem Print-Abo. Und die Print-Abos gehen ja überall zurück. Ja. Das ist teilweise auch ganz einfach eine Altersfrage, ja. Weil Printleser sind in der Regel sehr viel älter als Digitalleser. Ja, muss man mal hart sagen, die sterben halt weg. Das ist aber kein Problem der Süddeutschen. Das hat, glaube ich, jede Tageszeitung dieses Problem.
Da geben Sie mir jetzt eine schöne Rampe, weil Sie sind ja nicht nur Betriebsrat bei der Süddeutschen, sondern Sie sind auch noch der Vorsitzende des Bayerischen Landesverbandes von der Deutschen Journalistinnen und Journalistenunion. Und Sie haben es gerade gesagt, die Süddeutsche ist ja nicht die einzige. Wir haben es diese Woche in den Medien gehört, der Kölner Stadtanzeiger war genau mit Stellenabbau auch in den Schlagzeilen, weil der Funke Mediengruppe rumort ist. Was sagt denn da der Medienpolitiker und der Verbandsmensch, der ja quasi sich auch für guten Journalismus einsetzen muss? Was bedeutet sowas für uns gesellschaftlich?
Naja, das bedeutet tatsächlich einen großen Verlust für unsere Demokratie und natürlich auch für nicht nur für die Meinungsfreiheit, sondern auch für die Meinungsvielfalt und auch für die Aufgabe, die die Presse ja auch hat. Ich möchte jetzt nicht das pathetische Wort von der vierten Gewalt anbringen, aber wenn wir die anderen Gewalten ein bisschen beobachten oder kontrollieren, ist zu viel gesagt, aber ja, beobachten sollen und einordnen sollen, dann geht das nicht mit immer weniger Redakteurinnen und Redakteuren. Das ist ganz klar, weil ganz viele halt mittlerweile nur noch damit beschäftigt sind, Content zu produzieren oder auch verschiedene Abspielkanäle zu verteilen. Und die ganzen Zeitungsverlage, von denen nie so genau weiß, wie viel sie jetzt eigentlich an Gewinn erwirtschaften, weil die das nicht sagen müssen, aufgrund eines Paragraphen, der 100 Jahre alt ist. Und eigentlich längst nicht mehr zeitgemäß. Ja, haben wir da auch relativ wenig Möglichkeiten zu sagen, lieber Arbeitgeber, ihr verdient schon jede Menge. Jetzt steckt auch mal wieder was in die Redaktionen. Und man muss natürlich auch zugeben, die Lage ist ja auch schwierig.
Dieser Tage kam ja auch eine Studie wieder raus, nach der ein Viertel der Deutschen sich nicht mehr von den Medien repräsentiert fühlt. Das ist zwar eine Studie der Uni in Mainz. Was sind denn da die Forderungen dann der Journalistinnen und Journalistenverbände?
Ja, auf alle Fälle, dass man die Redaktionen eher ausbauen muss, als weiter zu kürzen. Mit weniger Personal wird man die Leute nicht davon überzeugen können, dass sie weiterhin Zeitungen oder auch andere digitale Angebote lesen, die jetzt über TikTok oder Facebook hinausreichen. Das wird man damit nicht schaffen.
Es wird ja tatsächlich auch immer mal wieder über Presseförderung oder so geredet. Könnte das vielleicht auch einfach eine Maßnahme sein, um dem Ganzen jetzt gesellschaftspolitisch entgegenzuwirken, damit die Medienvielfalt nicht leidet?
Ich weiß nicht, ob Presseförderung da wirklich der richtige Weg ist. Da gibt es ja in Österreich Beispiele, dass das manchmal überhaupt nicht funktioniert. Ja. Und obendrein bei vielen, die eher noch das Vorurteil bestätigt, dass die Zeitungen und Journalisten generell sowieso nur das schreiben, was ihnen die Regierung vorschreibt, mehr oder weniger. Was ein ziemlich absurder Vorwurf ist, aber es ist in weiten Teilen tatsächlich noch verbreitet. Und Sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk wissen natürlich auch, wie absurd diese Vermutungen sind. Aber wenn da auch noch Geld fließt, dann wird das schwierig.
Schwierig, das also meint Franz Kotteder, einer der Betriebsräte der Süddeutschen Zeitung. Und der saß nicht bei mir im Studio, sondern war mir über den Computer zugeschaltet. Das hört man ein bisschen. Und was er da am Ende meint, das ist das System der staatlichen Presseförderung in Österreich. Da gibt es häufig die Kritikpunkte, sie würde Hofberichterstattung belohnen, also wohlfeiles Berichten über die Regierung bringt dann sozusagen mehr Geld. Und ich möchte jetzt Alexandra Borchert dazu holen. Sie ist Medienforscherin, Beraterin und hat selber auch als Journalistin lange für die SZ gearbeitet. Hallo Frau Borchert.
Hallo Frau Landhofer.
Eben haben wir von Presseförderung gesprochen. Wie sehen Sie das denn? Das ist ja auch was, was der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, der BDZV, immer wieder fordert und was in Teilen ja auch die Politik positiv aufnimmt, eben mit dem Argument, die Medienvielfalt zu schützen. Einzig, da passiert nichts. Wie beurteilen Sie das?
Ja, erstmal würde ich ganz klar sagen, was nicht passieren darf, dass nämlich Inhalte gefördert werden, denn das ist das, was das Misstrauen der Menschen ja stärkt. Es geht ja hier um Unabhängigkeit. Journalismus an sich bedeutet ja, dass es unabhängige Informationsvermittlung gibt. Die Presseförderung könnte gesteckt werden in ganz andere Dinge, eher in die Infrastruktur, zum Beispiel in Ausbildung, zum Beispiel in die Infrastruktur für Redaktionen, wenn es zum Beispiel um Innovationsförderung geht. Zum Beispiel jetzt, wenn wir künstliche Intelligenz anschauen, dass es da Förderungen gibt, die Verlagen hilft, da möglichst schnell Fortschritte zu machen. Also alles, was nicht mit Inhalten zu tun hat, könnte schon gefördert werden. Oder auch Neugründungen im Journalismus, Start-ups, junge Teams, die sich versuchen, ganz bestimmten Zielgruppen zu nähern, zuzuwenden, die vielleicht von den traditionellen Medien gar nicht angesprochen oder abgedeckt werden. Da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten. Was der Bundesverband der Digitalpublisher fordert oder lange, lange diskutiert hat, ist ja eher so etwas wie Zustellförderung. Und da würde ich nicht rein investieren, weil da wird ein altes Geschäftsmodell am Leben gehalten. Und Herr Kotteda hat ja eben ganz deutlich gesagt, das hat keine Zukunft. Die Printabonnenten sterben langsam aus. Ob man das mag oder nicht, das ist so.
Das ist natürlich gerade so diese schwierige Zeit, ne? Dieses In-Between. Das eine gibt es noch, das andere gibt es schon. Das kennen wir ja immer wieder. Aber Sie würden jetzt quasi grundsätzlich schon sagen, eine wie auch immer vielleicht etwas kreativer geartete Presseförderung macht schon Sinn und die brauchen wir auch?
Ja, absolut. Es gibt sehr viele kluge Leute hier in diesem Land, die sich mit dem Thema ausführlich beschäftigen. Und mit denen zusammen lassen sich bestimmt da zukunftsweisende Konzepte erarbeiten.
Weiten wir den Blick mal ein bisschen. Bei der Funke Mediengruppe rumort es auch. Also 12 Blätter gehören zu dem Konzern. Ein riesiger Arbeitgeber also. Und der ist vor einer Weile aus dem BDZV ausgetreten. Und böse Zungen behaupten jetzt auch, um damit aus der Tarifbindung rauszukommen. Zumindest werden wohl die neuen Kolleginnen und Kollegen schlechter bezahlt, heißt es. Und es wird überlegt, die Löhne den jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen, was auch immer das heißt. Das gibt so ein paar schwammige Formulierungen. Und da droht tatsächlich ein Tarifstreit. Und ein Branchenportal hat diese Woche von einem möglichen Flächenbrand geschrieben. Wie beobachten Sie das?
Ja, natürlich sind da überall Versuche, Kosten zu sparen. Und Verlage, die aus der Tarifbindung austreten, die haben dann natürlich ein paar Möglichkeiten mehr. Aber es wird ihnen ganz schnell auf die Füße fallen. Denn ich war gerade zum Beispiel in der letzten Woche bei einer Tagung, dem Forum Lokaljournalismus. Da waren sehr viele Kolleginnen und Kollegen von Lokal- und Regionalzeitungen vertreten. Und da wurde doch sehr, sehr laut geklagt darüber, dass überhaupt niemand mehr Journalistin oder Journalist werden will. Niemand lässt sich mehr für diesen Beruf begeistern. Der eine Kollege sagte dann, er habe gerade gesehen, Plakate in München, da wird um Busfahrerinnen und Busfahrer geworben und so ungefähr sähe die Bezahlung bei Journalisten ja auch aus. Und das bei einem Beruf, der sehr fordernd ist, wo man nicht unbedingt die Work-Life-Balance hat, die sich auch gerade die jüngere Generation erhofft oder verspricht oder die sie auch braucht und wo sehr viel zu tun ist und wo auch zunehmend neue Anforderungen auf die Kolleginnen und Kollegen zukommen, sich zum Beispiel in neue Technologien einzuarbeiten, Stichwort wieder künstliche Intelligenz. Und ja, dass da nicht mehr so viele Leute dies als Traumberuf sehen bei ganz schlechter Bezahlung, das kann einen dann nicht verwundern.
Da spreche ich später tatsächlich nochmal mit einer Kollegin, die zuständig ist für die Ausbildung von jungen Journalistinnen und Journalisten in Nürnberg. Aber machen wir mal so ein bisschen Ursachenforschung. Was ist denn schiefgelaufen bei den Verlagen? Also sind die zu spät auf die Digitalisierung aufgesprungen?
Das kann man nicht verallgemeinern. Es gibt durchaus Verlage, die haben das relativ früh gemacht. Ich würde mal vermuten, die Mehrheit ist eher etwas später dran, aus dem Grund, dass mit Print immer noch sehr gut Geld verdient wurde, sehr lange, vor allen Dingen auch im Anzeigengeschäft, deutlich mehr als mit Digitalanzeigen. Da hat es in den meisten Verlagen ja Streits gegeben, Konflikte, zwei Strömungen. Die einen haben gesagt, wir müssen digital ganz vorne sein. Die anderen haben gesagt, na dann zeig mir mal, wie man das Geld verdient. Aber da muss man auch sagen, dass die Branche, das stellt sich jetzt immer stärker heraus, an einer Stelle ins Digitale auch falsch abgebogen ist. Da wurde sehr stark auf Reichweite gesetzt, in der Hoffnung, dass das digitale Anzeigengeschäft das ganze Geschäft schon irgendwann finanzieren wird. Das ist nicht passiert. Was man da gemacht hat, ist sehr stark, ich sage es mal, den Copy-and-Paste-Journalismus, also wirklich zu schauen, die schnelle Nachricht, die möglichst viele Klicks bringt, die möglichst viel Aufmerksamkeit erregt. Da hat man auch sehr schnell geguckt, was die anderen machen. Und wenn man aber nur das macht, was die anderen machen, dann macht man sich letztlich überflüssig. Was versäumt wurde, ist etwas zu tun, was man mit Print ja schon immer gemacht hat, nämlich zuverlässige, loyale Beziehungen zu Nutzerinnen und Nutzern aufzubauen. Und das ist erst in den letzten Jahren, hat das begonnen mit der Konzentration auf digitale Abos. Und da stellt man fest, dass niemand Medienprodukte wegen der schnellen Nachricht oder des verwechselbaren Inhalts abonniert, sondern weil sie was Besonderes bieten, was niemand anderes bieten kann. Das mögen besondere Inhalte sein, das mögen besondere Formate, die zur Lebenssituation passen. Das mag eine besonders starke lokale Orientierung sein. Also alle diese Dinge. Und darum geht es im Journalismus der Zukunft, darum muss es gehen, wirklich Beziehungen zu Kundinnen und Kunden aufzubauen, die dann auch bereit sind zu zahlen dafür, was sie bekommen und nicht das Gefühl haben, sie kriegen da was, was sie auch woanders kostenlos bekommen.
Sie haben eben so ein bisschen angesprochen, wie hart auch der Job geworden ist, ja, wie der sich verändert hat. Wenn Sie so die deutsche Medienlandschaft sich anschauen, welche Gefahren sehen Sie denn da in dieser Entwicklung, die wir gerade beobachten?
Wir stehen im Moment an einem Umbruch. Die Babyboomer-Generation nähert sich so langsam dem Ruhestand. Viele gehen in Rente. Dazu muss man sagen, das ist eine sehr erfahrene Generation von Journalisten, die auch noch sehr geübt sind in Recherche, im Rausgehen, im wirklich Inhalte ranschaffen. Ich sage nicht, dass die Jüngeren das so nicht tun und können. Aber es gibt schon eine Generation von Journalisten, die sehr stark darauf trainiert wurde, alles vom Bildschirm weg zu erarbeiten. Und da muss wieder ein Umdenken stattfinden. Also da muss einfach erstmal wieder mehr rausgegangen werden, wirklich, weil man sich eben wirklich nur mit diesen einzigartigen Inhalten abheben kann. Und das wird im Zeitalter der KI noch stärker passieren. Die Gefahren, die bestehen, ist, dass der Journalismus runtergespart wird, dass versucht wird, vielleicht einiges durch KI zu ersetzen und nicht am anderen Ende investiert wird, dass man sagt, wir wenden uns jetzt ganz bestimmt hier unserem Publikum zu, wir wissen, wie wir die bedienen können, wir wissen, was die brauchen und wir versuchen, den Produkt zu liefern, sondern indem man KI einfach nur einsetzt, um Dinge effizienter zu machen und zu sparen. Und das wird nur bis zu einem bestimmten Punkt passieren. Es wird ganz bestimmt eine weitere Konzentration geben in der deutschen Medienlandschaft. In anderen Ländern ist das schon viel weiter fortgeschritten. Wir kennen alle die Geschichte aus den USA, wo es viele sogenannte News Deserts gibt, also Nachrichtenwüsten, in denen es zum Beispiel überhaupt keine lokalen Angebote mehr gibt. Da wird sicher einiges in der Fläche wegfallen. Umso mehr ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk gefordert, der ja auch den Auftrag hat, Menschen in der Breite zu bedienen, alle gesellschaftlichen Schichten, auch die Gesellschaft abzubilden, wie sie ist, in die Fläche zu gehen, lokal tätig zu werden. Und das muss er ja auch, denn alle Menschen zahlen ja die Gebühren, zahlen ja die Haushaltsabgabe. Und auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird deshalb ja noch eine viel größere Aufgabe zukommen. Ich denke, dass die Verlage, die privatwirtschaftlich finanzierten Verlage, sich künftig noch stärker fokussieren müssen, und zwar auf ihre Zielgruppen, die Menschen, das Publikum, was sie wirklich bedienen und wo sie auch die Kompetenz haben, dieses Publikum zu bedienen und einfach auch mal sehr genau nachgucken, wie viel produzieren wir eigentlich, dass kein Mensch uns abnimmt. Also, dass kein Mensch liest oder Podcasts, die niemand hört. Denn tatsächlich gibt es in Redaktionen immer noch viel zu viel, was einfach gemacht wird, ohne dass jemand nachschaut. Erreicht es denn auch jemand? Hat das einen Sinn? Können wir uns das überhaupt leisten?
Mhm. Das waren ganz nachdenkliche Worte jetzt. Danke erstmal an Alexandra Borchert. Und ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen konkreter werden. Wir haben es eben schon so ein bisschen angerissen. Kann man junge Menschen heute überhaupt noch raten, was mit Medien zu machen? Das kann mir vielleicht Ella Schindler beantworten. Sie ist verantwortliche Redakteurin für die Volontärsausbildung, also der jungen Journalistinnen und Journalisten, beim Verlag Nürnberger Presse. Ella, was sagst du den jungen Menschen?
Die Frage ist komplex. Ich sage, wenn jemand reich werden will, Sicherheit sucht, zu so jemandem würde ich auf jeden Fall sagen, geh nicht in die Medien. Auch das mit dem Ansehen wird immer schwieriger. Medienschaffende werden immer öfter angegriffen, ob in sozialen Medien oder auch auf Demos. Aber, und da kommt mein Aber, wenn du einen sehr abwechslungsreichen Job suchst, wenn du einen Tag haben willst, der nicht so ist wie der Tag davor und der Tag danach, und wenn du etwas absolut Sinnvolles für unsere Gesellschaft tun willst, dann ist es genau das Richtige. Medienwelt ist einfach unwahrscheinlich spannend und bietet auch nach wie vor viele, viele Möglichkeiten.
Da hört man tatsächlich auch deine Leidenschaft für den Beruf. Mhm. Dem kann ich mich nur anschließen. Brauchen denn die Jungen heute andere Skills als früher, um im Journalismus überleben zu können?
Gewisse Sachen sind anders geworden. Wir brauchen im Journalismus inzwischen viel mehr auch technisches Verständnis. Ich bin seit 20 Jahren im Lokaljournalismus tätig. Ich musste nur in Anführungsstrichen, gut schreiben lernen im Volontariat. Inzwischen ist ja die Ausbildung viel komplexer geworden, weil die Realität in den Medien viel komplexer geworden ist. Videos drehen, Podcasts machen, all das gehört dazu, das Crossmediale, auch Arbeit in Social Media, auch das gehört dazu. Und all das müssen Menschen können, die in diesem Bereich arbeiten können. Nicht alles auf einmal, nicht alles gleich gut, gleichwertig gut, aber doch ein gewisses Verständnis für bestimmte Sachen im technischen Bereich, das brauchen wir heutzutage. Aber ansonsten würde ich sagen, dass vieles auch klassisch bleibt. Man braucht ein gutes Gespür für Sprache, für Umgang mit Menschen. Man braucht unwahrscheinlich viel Neugier und den Wunsch, den Sachen auf den Grund zu gehen. Das ändert sich nicht. Die Formen, die Ausspielkanäle, die ändern sich. Aber die Voraussetzungen, die bleiben.
Mhm. Wenn du so oder ihr in Nürnberg so ein bisschen die Branchennachrichten verfolgt, also das war ja alleine diese Woche die SZ, der Kölner Stadtanzeiger, es rumort bei der Funke Mediengruppe. Wie ist denn da bei euch in Nürnberg die Stimmung? Ist das so ein Thema?
Ja, natürlich. Die Medienwelt verändert sich rasant und nicht immer zum Positiven. Natürlich kriegen wir alle mit, was passiert. Auch unser Alltag wandelt sich. Ja, die Arbeitsverdichtung, die merken wir auch. Früher mussten wir nur Print gestalten. Inzwischen bedienen wir verschiedene Kanäle. Wir werden nicht mehr. Das muss man alles schaffen. Also, und natürlich beobachten wir auch die Lage nicht nur bei uns, sondern auch woanders. Und ja, die Arbeitsbedingungen sind nicht einfacher geworden. Also wer in der Medienbranche bestehen will, braucht schon auch ein gutes Nervenkostüm in jeder Hinsicht. Das ist nicht von der Hand zu weisen.
Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, es sei wichtig, den eigenen Weg zu gehen. Was gibst du denn dann deinen Schützlingen mit, damit es klappt?
Ich finde es immer schwierig zu spekulieren, wo könnte ich schneller oder weiterkommen. Was ist jetzt gefragt? Natürlich ist dieser Aspekt legitim und eine gewisse Diversifizierung der Kompetenzen ist hilfreich. Aber ich finde nach wie vor am besten ist es, man konzentriert sich auf das, was man wirklich gut kann, wo die eigenen Interessen und auch Kompetenzen liegen. Ich würde jedem jungen Menschen empfehlen, an der eigenen Unverwechselbarkeit zu arbeiten. Also was ist das Besondere an dir? Was unterscheidet dich von allen anderen KollegInnen? Wenn man das verinnerlicht hat und daran arbeitet, wird man automatisch gut darin und hat bessere Chancen, auch in der Medienwelt Fuß zu fassen.
Wir haben jetzt viel gehört, Arbeitsverdichtung, es ist schneller geworden, das Geld ist weniger geworden, das Personal ist weniger geworden, also alles schon so ein bisschen stressig. Aber würdest du sagen, es ist auch was positiv, was sich verändert hat zu vor 20 Jahren, als du und ich und Kollegen gestartet sind?
Es ist viel turbulenter geworden. Früher war das für viele ein Todesurteil für das Journalistenleben, sage ich jetzt mal, wenn man seinen Job als Redakteurin, Redakteur verloren hat. Man hatte wenig Chancen, jenseits der Metropole wie Berlin oder Köln einen Job zu bekommen. Inzwischen ist vieles drin. Also diese Turbulenzen, die wir gerade mitmachen in der Medienwelt, sie haben viele, viele Nachteile, aber gleichzeitig bedeuten sie auch viel Bewegung. Und auch das sage ich oft jungen Menschen, niemand zwingt dich dazu, bei einem Medienhaus ewig zu bleiben. Du bleibst, solange du das Gefühl hast, dass du kannst mitgehen mit der Linie des Medienhauses, solange du das Gefühl hast, du lernst dazu, du entwickelst dich weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann steht es jedem frei, den Job zu wechseln. Und inzwischen gibt's einfach auch viel Bewegung auf dem Markt. Und das ist durchaus auch eine Chance für viele junge Menschen. Im Übrigen erlebe ich auch viele junge Menschen so, dass sie gar nicht daran interessiert sind, sehr, sehr lange bei einem Medienhaus zu bleiben, sondern auch von sich aus schon eine große Offenheit auch für Neues mitbringen.
Eine letzte Frage, weil du ja nicht nur Redakteurin bist, die Volontäre und Volontärinnen ausbildet, sondern du bist auch Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen, die sich für mehr Diversität einsetzen. Wenn du mit diesem Auge nochmal auf die Situation blickst, was sagt denn da die Lobbyistin für den guten Journalismus?
Sie sagt, früher war auch nicht alles besser. Ich finde schon, dass wir gewisse Fortschritte machen. Und inzwischen in den Redaktionen bestimmte Themen, zum Beispiel was das Wording betrifft oder wie man bestimmte Themen angeht. Wir diskutieren jetzt viel mehr über Sachen, die vor 20, 30 Jahren viele KollegInnen gar nicht auf dem Schirm haben, wenn es um das Thema Diversität unserer Gesellschaft ging. Also da sehen wir schon gewisse Fortschritte. Gleichzeitig sind wir noch sehr, sehr lange auf dem Weg. Also das Ziel ist nicht erreicht. Redaktionen sind nicht divers genug zusammengesetzt. Die Berichterstattung ist auch oft nicht diversitätsbewusst genug. Also es ist noch ein weiter Weg, der vor uns liegt. Und wir als Neue Deutsche MedienmacherInnen werden noch sehr, sehr oft unsere Finger in die Wunde legen müssen.
Und das sind ja tatsächlich auch neue Geschäftsfelder, die sich da vielleicht eröffnen könnten, mit denen man Geld verdienen kann. Das sagt Ella Schindler vom Verlag Nürnberger Presse und Vorsitzende der Neuen Deutschen MedienmacherInnen. Und ich will jetzt noch mal abschließend eine Frage an die Medienforscherin Alexandra Borchardt stellen. Buhlen denn die Medienhäuser tatsächlich mehr als früher um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Ja, auf jeden Fall. Und je besser die Kolleginnen und Kollegen ausgebildet sind, auch gerade was zum Beispiel Wissen über Daten, technische Fähigkeiten etc. angeht, umso besser können sie sich natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt positionieren und umso schneller sind sie auch wieder weg. Die Medienhäuser konkurrieren heute mit anderen Unternehmen aus anderen Branchen, die deutlich besser zahlen, oft auch bessere Arbeitsbedingungen bieten. Also wenn man heute jung ist, man muss schon sehr überzeugt davon sein, dass man diesen Beruf auch machen möchte. Ich würde auch trotzdem dazu raten, diesen Beruf zu ergreifen, denn es ist einer der spannendsten, die es gibt. Und wie gesagt, wenn es dann nicht klappt, wenn man dann doch nicht gemocht wird, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht wertgeschätzt, dann ist man tatsächlich heutzutage viel besser qualifiziert, um auch andere Aufgaben zu übernehmen. Ich sage immer, wir konnten doch früher eigentlich nichts. Wir konnten Menschen zuhören und daraus einen Beitrag machen und viel mehr wussten wir nicht. Die jungen Journalistinnen und Journalisten, die sind heute ausgebildet in der Nutzerforschung, im Datenjournalismus oft. Jetzt kommt es auch noch ganz stark mit KI in der Produktentwicklung. Die wissen was über Geschäftsmodelle. Die kann man eigentlich überall einsetzen. Also um die jungen Menschen mache ich mir keine Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Medienhäuser, um den Journalismus.
Und um den so qualitativ hochwertig zu halten und eben die Medienlandschaft vielfältig zu erhalten, ganz kurz und konkret vielleicht zum Schluss nochmal. Was muss passieren?
Auf jeden Fall muss in den Verlagen ganz viel dafür getan werden, in die Aus- und Weiterbildung zu investieren. Und zwar Weiterbildung, das heißt wirklich vom Management abwärts. Also auch Chefredakteure, auch Verlagsmanager müssen sich ganz schnell damit befassen. Wie bringen wir das Ding wieder zum Laufen? Wie halten wir es am Laufen? Wie nähern wir uns unseren Nutzerinnen und Nutzern an, die ja sehr verwöhnt sind von all dem, was sie von Tech-Konzernen serviert bekommen an tollen Angeboten? Und da muss viel passieren. Aber natürlich müssen auch öffentliche Institutionen, vor allen Dingen die Politik, ein Auge darauf haben, dass Journalismus gestärkt wird, unter Umständen auch gefördert wird und natürlich auch, dass die Arbeitsbedingungen erhalten bleiben für Journalistinnen und Journalisten, also nicht zuletzt die Pressefreiheit.
Warnende Worte von Alexandra Borchert waren das. Fassen wir nochmal zusammen. Das Printgeschäft drückt den Verlagen gerade auf den Magen und es muss ja wirtschaftlich gearbeitet werden. Presseförderung könnte die Häuser aber in diesem Umbruch unterstützen, vor allem um die Medienvielfalt zu sichern. Allerdings, so die Medienexpertin, bitte dann kreative Ideen und Startups fördern. Für Medienschaffende ist es nicht leichter geworden, aber der Nachwuchs hat auch Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Und mit diesem versöhnlichen Ausblick sage ich, das war's für heute in BR24 Medien. Und wem das nicht genug war, uns kann man auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Für heute verabschiedet sich Nina Landhofer.